Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie heute Silke Hane. Schönen guten Abend. Es wird schwierig bleiben, mit China Handel zu treiben. Das ist die Einschätzung der Europäischen Handelskammer in Peking. Mehr zum Investitionsabkommen zwischen China und der EU im Interview mit dem Präsidenten der Kammer heute in dieser Sendung. Außerdem, Großbritannien lässt einen weiteren Impfstoff gegen das Coronavirus zu und kommen wir nach der Pandemie wieder vom Einwegmüll weg. Wir reflektieren auch das Börsenjahr, das heute um 14 Uhr schon geendet ist. China und die EU haben also heute den ersten wichtigen Schritt zum Abschluss eines Investitionsabkommens gemacht. Sie haben eine grundsätzliche politische Einigung erzielt. Dazu jetzt die Einzelheiten von Paul Vorreiter aus Brüssel.
Aus EU-Kreisen war zu hören, dass die Videokonferenz produktiv verlaufen ist. Die Grundsatzeinigung werde Handels- und Investitionsbeziehungen wieder in ein Gleichgewicht bringen, hieß es danach. Und beide Seiten wollen nun an der Vereinbarung weiterarbeiten. Das heißt, der genaue rechtliche Text muss fertiggestellt und danach geprüft werden. Die EU-Kommission rechnet damit, dass das Abkommen Anfang 2022 abgeschlossen werden könnte. Damit es in Kraft treten kann, muss auch das EU-Parlament zustimmen.
Das Europäische Parlament wird natürlich sehr, sehr stark und sehr sorgfältig ein mögliches Abkommen analysieren und prüfen und gegebenenfalls, was die Umsetzung der Nachhaltigkeitsanforderungen betrifft, auch eigene Forderungen entwickeln, wie wir es zum Beispiel im Abkommen mit Vietnam auch gemacht haben.
Kündigte bereits der Handelsausschussvorsitzende des Europaparlaments an, der SPD-Politiker Bernd Lange. Die Grundsatzeinigung fußt auf drei Säulen. Aus europäischer Sicht soll die Schieflage beseitigt werden, wonach chinesische Firmen deutlich besseren Zugang zum europäischen Markt erhalten als andersherum. Das Abkommen soll helfen, die unfairen Wettbewerbsbedingungen für europäische Investoren zu beseitigen. Das heißt, dass chinesische Staatsfirmen ihre Subventionen transparent machen müssen. Eine weitere Säule betrifft den Marktzugang, wo bislang ganze Sektoren europäischen Investoren verschlossen geblieben sind. Öffnen soll sich zum Beispiel der chinesische Finanzmarkt, auch ist von Zugeständnissen bei Cloud-Diensten, Fahrzeugen mit neuen Antrieben oder Telekommunikation die Rede. Europäische Firmen sollen auch nicht länger dazu gezwungen werden können, sogenannte Joint Ventures mit chinesischen Partnern einzugehen. Ein Streitbeilegungsmechanismus zwischen Unternehmen ist vorgesehen, ebenso eine zwischenstaatliche Prozedur. Als größter Erfolg wird in Brüssel allerdings das Nachhaltigkeitskapitel gewertet, in dem sich die chinesische Seite dazu bekennt, Klimaschutzvorgaben sowie Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation gegen Zwangsarbeit umzusetzen oder besser gesagt, sich darum zu bemühen. Ob das die Lage der 100.000 Uiguren, die Zwangsarbeit verrichten müssen, verbessert, daran gibt es jedenfalls großen Zweifel. So auch beim China-Experten der Grünen im Europaparlament Reinhard Bütikofer.
Also, wir wollen uns andauernd weiterhin bemühen, das Ziel der Ratifizierung zu verfolgen. Das ist eine diplomatisch höfliche Form zu sagen, ihr könnt uns mal kreuzweise, wir machen, was wir wollen.
Aus Kreisen der EU-Kommission war hingegen eine andere Interpretation zu hören. Dem Passus wird ein hoher politischer Stellenwert beigemessen. Ganz ausgeklammert wurde das Streitthema der Benachteiligung europäischer Unternehmen bei der öffentlichen Beschaffung in China. Nicht enthalten ist auch der Investitionsschutz, über den aber separat verhandelt wird.
Paul Vorreiter aus Brüssel zur Grundsatzeinigung Chinas und der EU über ein Investitionsabkommen. Der genaue rechtliche Text steht noch nicht. Die Stoßrichtung ist aber klar. Wie gehört, für europäische Unternehmen soll der Marktzugang besser werden, der Wettbewerb fairer. Genau mit diesem Thema befasst sich die Europäische Handelskammer in Peking. Deren Präsident ist Jörg Wuttke und mit ihm konnte ich heute über das Abkommen sprechen. Umfragen seiner Handelskammer legen nahe, dass die Marktbedingungen in China für Firmen zuletzt eher schwieriger geworden sind als besser. Deshalb habe ich Jörg Wuttke als erstes gefragt, wie wichtig ein Investitionsabkommen für europäische Firmen ist.
Ich meine, das Geschäft in China war nie besonders einfach, aber man sieht an den Investitionszahlen, wie wichtig der Markt ist. Und auch der Export nach China hat ja nun ziemlich zugenommen. China steht für 30% des globalen Wirtschaftswachstums in den nächsten 10 Jahren. Also sie können gar nicht aus dem Markt wegbleiben, wenn sie relevant bleiben wollen als globaler Spieler. Deswegen ist im Grunde genommen in Zeiten der Deglobalisierung so ein Deal natürlich auch symbolisch enorm wichtig. Nicht nur jetzt der Inhalt und die Eckpunkte, Punkte, sondern eben auch die Tatsache, dass diese siebenjährige Verhandlungszeit vorbei ist und man dann endlich auch mal einen Text hat, mit dem man sich beschäftigen kann.
Viele Details stehen ja noch aus. Auf welche käme es denn aus Ihrer Sicht an?
Ja, also es kommt für uns gerade im Service-Sektor darauf an, dass die spezifisch sind, dass sie klar umrissen sind, was die Zeitschiene angeht. Also für uns werden eben die Details wichtig sein. Ich finde das schon mal ganz gut, dass sie im Gegensatz zu dem amerikanischen Deal im Januar eben keine sogenannten Einkaufsziele haben, sondern ein reiner Marktöffnungsmechanismus dabei steht.
Das heißt, da gibt es momentan auch noch eben Probleme, dass europäische Unternehmen einfach frei in China tätig sein können.
Ja, ich meine, wir sind im herstellenden Gewerbe relativ gut unterwegs. Automobil ist ja für die meisten der größte Markt der Welt geworden. Und natürlich Chemie und Maschinenbau und so weiter. Das läuft alles sehr gut. Aber wir haben natürlich wirklich Probleme im Bankensektor. Da ist also der EU-Anteil im chinesischen Bankensektor bei satten 0,2%. Das lässt sich hier nicht noch verbessern.
Jetzt verweist das renommierte Mercator Institute for China Studies auf einige innenpolitische Aspekte. Zum Beispiel sagt das Mercator Institut, hat die Nationale Reform- und Entwicklungskommission kürzlich Regularien zur Überprüfung von Investitionen angekündigt. Das könnte einer Marktöffnung widersprechen, heißt es von diesen Experten. Können Sie solche Bedenken angesichts Ihrer Erfahrung mit Chinas Politik nachvollziehen, die ja sehr auf nationale Stärke setzt?
Ja, ich meine, das Mercator-Institut ist wahrscheinlich die Nummer eins in China, Watching, wie man das hier nennt, in Europa. Aber man muss dazu sagen, dass diese neue Regularien im Grunde genommen schon 2011 da waren. Das muss man im Detail jetzt mit der chinesischen Regierung aussprechen, in welche Richtung die führen. Wir haben im Grunde genommen jedes Jahr immer diese Probleme bei Cybersecurity, bei Biosecurity, bei dem ganzen Datentransfer. Immer wieder kommen diese neuen Ungewissheiten. Wir können nicht alle Probleme ausräumen. Es ist ein schwieriger Markt. Aber wir können nun mal jetzt nicht aufgrund eines Gesetzentwurfs 30% des globalen Wirtschaftswachstums weglassen. 30%, das ist genauso viel wie alle OECD-Länder, also Japan, Europa und USA zusammen. Und da wollen wir eben mit dabei sein. Und ich glaube, nach dem Deal wird das für uns leichter sein.
Das heißt aber auch gleichzeitig, dass wirtschaftliches Handeln in China auch weiterhin nicht frei von politischem Einfluss sein wird.
Nein, das ist eine politische Volkswirtschaft. Der Präsident Xi Jinping hat ganz klar gesagt, dass die Partei immer mehr zu sagen haben wird. Das wird für uns sicherlich unangenehmer werden. Die Einflussnahme der Partei in Zellen merkt man heute schon. Nein, das ist sehr schwierig. Aber ich glaube, was ich damit sagen will, ist, wir können das managen. Und ich bin eigentlich auch zuversichtlich, dass wir das in der Zukunft ganz gut hinkriegen. Aber China wird nicht einfacher sein, auch global nicht. Die werden als starker Konkurrent auftreten. Und im Grunde genommen ist die wirtschaftliche Entwicklung in China für mich wie ein Sputnik-Moment aus den 50er Jahren. Europa muss endlich aufwachen aus seiner Selbstgefälligkeit und sich selbst in den Griff kriegen. Die Vorstellung, man kann China stoppen oder China jetzt beeinflussen, das halte ich nicht für realitätsnah.
Da kommen wir jetzt an den sehr empfindlichen Punkt der Menschenrechte, die Europa ja und vor allem das Europäische Parlament ganz vehement verteidigen will. Das Abkommen jetzt hat in der Hinsicht eher eine wachsweiche Zusage gebracht. China will Anstrengungen unternehmen, Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation gegen Zwangsarbeit zu ratifizieren. Klingt jetzt nicht danach, als würde das sich bald bessern, die Menschenrechtslage. Wie sieht es in diesem Punkt aus? Welche Möglichkeiten haben Sie da als Unternehmen?
Ja, die Menschenrechte sind in der Tat ein großes Problem und da gehen wir auch sehenden Auges mit rein. Ich glaube, ich kann schon sagen, dass die europäischen Firmen versuchen, intern so weit wie möglich die Arbeitsverhältnisse von Europa zu replizieren und das auch versuchen, bei den Lieferanten und bei den Kunden mit Audits abzudecken. Nun, man kann das Land nicht ändern. Es ist, wie es ist. Wir sind hier, ich würde nicht sagen, als Gäste, wir sind ja nun sehr steuerzahlenfreudige Gäste hier, aber wir müssen davon ausgehen, dass wir das Land relativ wenig bewegen können. Da muss im Grunde genommen vielleicht eine andere Werkzeugkiste in Brüssel zusammengebaut werden, um damit jetzt nun auch mal diese Diskussion voranzutreiben. treiben. Ich bin also nicht besonders begeistert davon, dass ein Marktzugangsvertrag, wie er jetzt wahrscheinlich unterschrieben wird, so vermischt wird mit Menschenrechten. Das ist schwierig. Ich weiß, ich lebe seit 30 Jahren hier, ich weiß um die Umstände sicherlich sehr genau, auch im Detail Bescheid, das ist sehr betrüblich, aber am Ende des Tages muss für Europa mehr Business rausspringen, es muss mehr Arbeitsplätze in Europa geschafft werden und das sollte im Interesse sein. Das andere muss angesprochen werden. Ich bin erstaunt, dass man aus China auch diese Ratifizierung des International Labour Organization zumindest mal abgerufen hat, dass sie sich darum kümmern. Das war ja eine ganze Zeit lang nicht im Gespräch. Also es sind Millimeterarbeit, die man da vorantreibt und das ist ein weiter Weg.
Das heißt, den Kritikern, die jetzt bemängeln, dass Europa hier zu viel Hebel aus der Hand gibt, um substanzielle Verbesserungen beim Thema Menschenrechte durch Handelspolitik zu erreichen, der schließen sie sich ausdrücklich nicht an.
Also ich kenne ja nun hier die Regierungsspitze und ich weiß, in welche Richtung das Land geht. Das wird immer autoritärer. Und ich sehe überhaupt keine Chance, dass wir da jetzt über einen Wirtschaftsvertrag oder über ein Handelsabkommen oder Investitionsabkommen nun bei den Punkten wirklich gravierend etwas ändern können. Das ist sehr betrüblich und wir müssen gucken, wo wir anders Hebel finden. Wir sind hier in einem Land, das sehr selbstbewusst ist und das sicherlich einem ganz anderen Denken entspringt, was Menschenrechte angeht als wir. Aber das können wir auch nicht ändern. Da bin ich, glaube ich, genug Realist. Das ist sehr betrüblich, aber Faktum ist, dass wir da wirklich kaum Ansatzpunkte haben.
Hätte es vielleicht etwas gebracht, noch zu warten, bis Joe Biden sein Amt als US-Präsident auch angetreten hat und mit ihm zusammen in der Hinsicht zu versuchen, etwas zu bewegen?
Sicherlich einer der Bewegpunkte der Chinesen war, gerade vor Biden mit diesem Deal doch ganz gut rüberzukommen. Es ist nämlich erstaunlich, wie wenig als Vorteile für China in diesem Deal drin sind, wie viel für Europa dabei herausspringt. Aber ich glaube, es ist auch wirklich die Verhandlungskunst von Angela Merkel, dass sie da eben eine Deadline gesetzt hat, 31.12. unterschreiben oder wir lassen es sein. Und das heißt, muss man auch sagen, die Amerikaner haben im Januar einen Deal gemacht. Da haben sie nicht gerade wirksam auf die Europäer zugesprochen, sagen, was meint ihr dazu? Wenn wir auf Biden warten, muss der sich wahrscheinlich erst 1-2 Jahre lang um die bilateralen Probleme Europa-USA kümmern und dann irgendwann mal kann man sich dann über China zusammensetzen. Wir haben viele Überlappungen, viele Probleme, die gleichzeitig vielleicht von Amerikanern und Europäern in der Tat zusammen mal angesprochen werden sollten. Aber wir verlieren Zeit und damit auch im Grunde genommen diese Möglichkeit für Jobs in Europa.
Das ist die Meinung von Jörg Wuttke, dem Präsidenten der Europäischen Handelskammer in Peking. Weitere Einschätzungen und Meinungen zum Investitionsabkommen hören Sie heute natürlich weiter im Programm, unter anderem um 19 Uhr, nach 19 Uhr in unseren Kommentaren. Nach das Investitionsabkommen, das ist der zweite große handelspolitische Streich innerhalb weniger Tage der EU. Heute Morgen hat die EU-Spitze auch den Brexit-Handelspakt unterzeichnet. Boris Johnson hat gerade ebenfalls unterschrieben und auch das britische Unterhaus hat ja schon zugestimmt. Wenn das Oberhaus und die Queen dem Deal ihren Segen geben, dann kann das Gesetz wohl nach Mitternacht heute in Kraft treten. Und noch ein Hauruck-Verfahren in Großbritannien sorgt heute für Aufmerksamkeit. Das Land hat einen weiteren Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Er wurde von der Universität Oxford und AstraZeneca entwickelt. Imke Köhler aus London.
Die Impfung besteht aus 2 Dosen, die 4 bis 12 Wochen auseinanderliegen sollten. Mit der Zulassung geht allerdings die Empfehlung einher, zunächst möglichst vielen Menschen in Risikogruppen eine erste Dosis zu geben, anstatt so schnell wie möglich die Impfung mit einer zweiten Dosis abzuschließen. Die Oxford-AstraZeneca-Zulassung gilt als besonders bedeutend, weil sie das Impfprogramm der Regierung stark beschleunigen könnte. Die britische Regierung hat bereits 100 Millionen Dosen dieses Impfstoffs bestellt. Bereits am 4. Januar sollen Impfungen damit beginnen. Der Oxford-AstraZeneca-Impfstoff ist in der Herstellung billiger und vor allem auch einfacher zu lagern als der Pfizer-BioNTech-Impfstoff. Während der bei minus 70 Grad aufbewahrt werden muss, genügen im Fall von Oxford-AstraZeneca Kühlschranktemperaturen. Damit kann auch leichter in Alten- und Pflegeheimen geimpft werden.
Imke Köhler berichtete aus London. Von Regen und Schmutz getränkte Einwegmasken auf der Straße. Öffentliche Mülleimer, die vor Einwegverpackungen überquellen. Kartonberge durch den boomenden Versandhandel. Die Pandemie hat nicht nur verändert, wie wir konsumieren, sondern auch, was davon als Müll übrig bleibt. Beseitigen müssen das die kommunalen Müllunternehmen. Darüber habe ich mit Michael Ebling gesprochen, Mainzer Oberbürgermeister und Präsident des Verbands kommunaler Unternehmen. Und ich habe ihn gefragt, wie genau Corona unsere Müllberge verändert hat.
Wir haben in der Corona-Krise jetzt gemerkt, und das hält auch noch an, dass sich die Müllmengen verschoben haben, also vom Gewerbeabfall hin zu Hausmüll. Wir haben auch gemerkt, das kann ich auch als Oberbürgermeister sagen, in Phasen des Lockdowns, da waren plötzlich Wertstoffhöfe Orte, wo wir auf das Infektionsgeschehen achten mussten. Also will sagen, die Wertstoffhöfe werden unheimlich stark frequentiert. Also das sind Verschiebungen, die sind da, und ich hoffe, dass man manche der Verschiebungen auch wieder ein Stück zurückdrehen kann. Also dass hoffentlich wir auch gesellschaftlich, auch politisch die Kraft besitzen, wieder zurückzukommen, weg vom Bestellen im Internet, ohne uns darüber Gedanken zu machen, dass das viel aufwendiger ist für die Umwelt, was die Fahrzeiten angeht, was die Nutzung von LKWs angeht, was den Abfall angeht, und wieder mehr zum stationären Handel.
Wobei Ihr Bundesland ja explizit erlaubt hat, auch Click and Collect, wie das heißt, also dass man beim Einzelhandel, beim Lokalen bestellt und das abholt.
Das ist richtig, das ist auch ein gutes Zeichen, und das lässt zumindest zu, dass man nicht gleich darüber nachdenkt, wo kriege ich es im Internet, sondern tatsächlich auch weiterhin Local Dealer unterstützen kann. Das gilt natürlich auch gerade in diesen Zeiten für die Gastronomie, aber richtig ist, auch die müssen ja verpacken und gehen wahrscheinlich viel, viel stärker im Moment auf Einwegprodukte einfach aus der Not heraus, aus dem Druck heraus ein, als uns das lieb sein kann.
2021 wird das Jahr sein, in dem viele Einwegprodukte aus Plastik verboten werden. Ist das schon mal eine Entlastung für Ihre Unternehmen?
Es ist deshalb eine Entlastung, weil wir natürlich auch als kommunale Unternehmen ja nicht nur den Unternehmenszweck machen, weil wir uns in erster Linie fragen, wie kriegen wir eine gute Marge, wie können wir möglichst viel Geld verdienen, sondern wir sind als kommunale Unternehmen natürlich die, die dem Gemeinwohl verpflichtet sind. Insofern haben wir deutlich begrüßt und wollen das auch politisch kräftig unterstützen, dass es mehr ehrgeizige Vorgaben gibt für Mehrwegquoten im Getränke- und Lebensmittelbereich, dass es bald auch Verpflichtungen geben soll, dass Mehrweglösungen angeboten werden, die schlichtweg einfach mal nicht teurer sind als die Einweglösungen. Und dazu gehört auch, dass man manchmal auch einen Staat braucht, der sagt, jetzt ist mal Schluss, in dem Falle Einwegprodukte aus Plastik auch zu verbieten. Das haben wir auch unterstützt mit einem Gutachten als VKU, um mal einen Überblick zu bekommen, wie sehr uns diese To-Go-Verpackungen im täglichen belasten. Jetzt nicht nur umweltpolitisch, sondern auch auf der Kostenseite. Das sind immerhin 700 Millionen, die deutschen Abfallunternehmen, die Straßenreiniger, die Abfallentsorger aufwenden müssen, um Einweg- und To-Go-Verpackungen aus dem Straßenbild rauszubekommen. Da gehören auch diese Zigarettenkippen dazu. Und da fanden wir es schon eine gute Idee von der EU zu sagen, wieso nehmen wir nicht auch mehr die Produzenten in Haftung? Also zukünftig soll dieses Geld dann auch zurückfließen und nicht auf die Allgemeinheit über die Gebühren umgewälzt werden.
Ich würde ganz gerne nochmal auf die Menschen gucken, die das dann ganz direkt ausbaden müssen, die Müllmänner und Müllfrauen dieser Republik. Wie haben die Unternehmen diese Mitarbeiter unterstützt, und kann diese Berufsgruppe in Zukunft mit mehr finanzieller Wertschätzung rechnen?
Das war auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich eine belastende Situation, denn wie wir alle machen sich alle Gedanken über die Frage, wie kann ich mich schützen oder kann ich selbst zum Beispiel das Virus bekommen, und die müssen halt raus und sind dann damit unter Menschen, und wenn es in Anführungszeichen nur die Kolleginnen und Kollegen sind. Insofern gab es in all unseren Unternehmen natürlich viel Fürsorge, angefangen von Masken, angefangen von Trennung von Schichtbetrieben, um einfach auch Intervalle zu schaffen, dass möglichst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich gar nicht begegnet sind. Wir haben dabei natürlich aber auch erlebt, dass wir leben ja dann mit solchen Unternehmen nicht auf der Insel der Seligen, sondern mitten in der Gesellschaft, dass dann natürlich es auch Corona-Fälle gab. Für uns als diejenigen, die die Verantwortung natürlich auch fürs Personal haben, der Tarifvertrag, der dieses Jahr ja auch im öffentlichen Dienst geschlossen wurde, hat ausdrücklich eine Corona-Prämie auch vorgesehen, und auch eine, die gestaffelt war, also sprich bei den unteren Entgeltgruppen höher ausgefallen ist. Und insofern gab es auch eine finanzielle Anerkennung für diesen Bereich, die im öffentlichen Dienst auch beschäftigt sind und waren. Und ich finde es am Ende des Tages aber auch nur recht und billig, wenigstens noch ein paar hundert Euro am Ende eines Jahres auch drauflegen zu können.
Sagt der Präsident des Verbands kommunaler Unternehmen, Michael Ebling. Heute um 14 Uhr ist das Börsenjahr zu Ende gegangen. Der letzte Handelstag 2020 war traditionell ein kurzer. Bevor wir schauen, wie es gelaufen ist, lassen wir aber noch einige Menschen zu Wort kommen, die als Experten und Händler in Frankfurt arbeiten. Claudia Werle hat die folgende Stimmencollage zusammengestellt.
Ja, wenn ich in das Jahr 2020 denke, dann denke ich natürlich an Corona, an den ersten Lockdown, an die Mega-Rezession im Frühjahr.
Wir haben es mit einer für mich noch nie dagewesenen Rezession und Erholung in Turbogeschwindigkeit zu tun gehabt.
Ja, das war eine Achterbahnfahrt.
Was wir erlebt haben, das ist schon außergewöhnlich. Also das letzte Mal war das eine Finanzkrise mit solchen Umsätzen und solchen Bewegungen nach unten. Das ist schon eine ganze Zeit lang her.
Zu den großen Verlierern gehört für mich die Reisebranche, die Luftfahrtindustrie.
Ja, ganz klar natürlich Touristik und ich glaube auch mittelfristig der stationäre Einzelhandel.
Positiv hat mich überrascht, dass die Politik doch so schnell und beherzt reagiert hat. Wir haben hier eine außergewöhnliche Krise, der muss mit außergewöhnlichen Maßnahmen begegnet werden. Ähnliches haben die Zentralbanken getan, die sind auch nochmal über ihren Schatten gesprungen.
Dieses Zusammenspiel zwischen Geldpolitik und Haushaltspolitik haben wir in dieser Form sicherlich in Europa noch nie gesehen und daraufhin haben auch die Aktienmärkte reagiert.
Die ganze Epidemie ist ja noch nicht ausgestanden. Mit welcher Coolness die Finanzmärkte das wegstecken, das ist für mich schon ein bisschen überraschend.
Corona hat uns 5 oder 10 Jahre in die Zukunft katapultiert in vielen Trends, ob das eben die Digitalisierung ist, des Arbeitens oder des Einkaufens. Es ist ein Umbau der Wirtschaft, dass die volle Auslastung und damit auch die Arbeitsmarktfolgen, dass das alles bewältigbar ist, das ist, glaube ich, sehr wahrscheinlich.
Stimmen vom Börsenplatz Frankfurt, wo das Handelsjahr schon vorbei ist. Konrad Busen hat den letzten Handelstag an der Börse für uns beobachtet, Herr Busen. Der DAX hat ja in den letzten Tagen noch mal kräftig zugelegt. Wie beendet er denn das Handelsjahr?
Dem DAX ist die Puste ausgegangen an diesem letzten Handelstag des Jahres. Es ging 0,3% nach unten auf 13.719 Punkte. Immerhin, auf Jahressicht, hat der Index damit 3,5% zugelegt.
Welche Aktien waren denn die größten Gewinner und Verlierer im DAX?
Delivery Hero, der DAX-Neuling, der in diesem Sommer Wirecard im DAX abgelöst hat, den großen Verlierer des Jahres. Also die Aktien des Lieferdienstbetreibers Delivery Hero haben im Laufe des Jahres 80% an Wert gewonnen. Infineon, der Chiphersteller, da haben die Aktien 54% zugelegt. Beide Unternehmen sind ja Corona-Gewinner. Essenslieferungen genauso wie Computerchips sind wegen des Innovationsschubs, den uns Corona gebracht hat, sehr gefragt. Auf der anderen Seite Bayer, der größte DAX-Verlierer mit 34% Minus im Laufe des Jahres. Bayer ist auch ein Corona-Verlierer, weil sich in den Krankenhäusern dieses Jahr alles um Covid-19 drehte, war die Nachfrage nach anderen Behandlungen und anderen Medikamenten, die eben auch Bayer liefert, geringer. Dazu kommt bei Bayer natürlich, dass die Glyphosat-Verfahren immer noch nicht beendet sind.
Es hat ja auch ziemlich viel Bewegung in der Besetzung beim DAX gegeben, nicht nur wegen der Wirecard-Pleite, da war auch der Abstieg der Lufthansa in den nächstkleineren MDAX. Hat das am Ende eigentlich dem MDAX genützt oder geschadet?
Es hat ihm genützt. Die Lufthansa-Aktie hat zwar auf Jahressicht kräftig verloren, 35%, aber seit Ende Juni, also seitdem die Aktie Mitglied im MDAX ist, geht es auch für die Lufthansa-Aktie eigentlich permanent bergauf. Also der Absturz war vorher. So konnte auch die Lufthansa zum Plus von 8,8% des MDAX in diesem Jahr beitragen. Der SDAX hat sich sogar noch besser geschlagen. Er hat 18% zugelegt.
Viele Profiteure von Corona gab es im Bereich Pharma zum Jahresausklang heute, aber auch nochmal einen fetten Verlierer.
Ja, die Aktie eines kleinen Pharmaunternehmens aus der Schweiz namens Relief. Hier ging es heute für die Aktie 25% bergab und das nachdem diese Aktie bisher im Laufe des Jahres 30.000% gestiegen war. Ich habe es extra nochmal nachgerechnet. Relief macht ein Medikament gegen die Lungenbeschwerden von Covid-19. Viele Anleger hatten auf eine schnelle Zulassung des Medikaments gehofft, aber jetzt hat die Gesundheitsbehörde in den USA ein Schnellverfahren abgelehnt und das hat die Aktie heute so ins Minus gestürzt.
Wo steht der Euro am letzten Handelstag 2020?
Auf dem höchsten Stand seit 2,5 Jahren. Er war heute einen Moment lang sogar mehr als 1,23 Dollar wert. Der Stand jetzt im Moment 1,2287 Dollar. Für die Staatsanleihen hat die Bundesbank natürlich auch heute die Umlaufrendite berechnet. Also die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind. Sie ist um 2 Stellen gestiegen auf minus 0,56%. Gold, die Feinunze, wird gerade bei 1884,29 Dollar gehandelt. Das ist 10,39 Dollar billiger als gestern. In Euro ist der Goldpreis damit 1533,43 €.
Der Börsenbericht, der kam heute zum letzten Mal in diesem Jahr von Konrad Busen. Danke dafür nach Frankfurt. Wirtschaft und Gesellschaft ist damit vorbei. Gleich im Deutschlandfunk hören Sie hier Kultur heute. Danke für Interesse an der Wirtschaft heute und in diesem Jahr, sagt Silke Hane. Tschüss, machen Sie es gut.